Wir haben ja den Jakobusbrief jetzt immer wieder behandelt und durchgenommen. Und es ist auch gerade schön, wir sind im zweitletzten Abschnitt. Morgen haben wir das Gebet für die Kranken. Das ist ja beim Jakobusbrief ganz wunderbar, dass er uns eine klare Anweisung gegeben hat, was das Gebet bei den Kranken vermag, wenn es ernsthaft ist. Und wir verfahren ja, wo es irgend möglich ist, in unseren Gemeinden auch nach diesem Prinzip. Das ist morgen noch dann der Abschluss. Aber heute nun aus dem Kapitel 5 im Jakobusbrief von Vers 1 bis Vers 12. Es ist überschrieben, das Gericht über die Reichen. Und nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Das ist interessant, das ist jetzt nicht an die Brüder gerichtet. Es geht nicht um die Gemeinde. Es geht jetzt auf einmal über die Welt. Und da wir in einer ungeheuren Wohlstandswelt leben, 90% des Weltbesitzes wird von 10% der Weltbevölkerung, zu denen wir gehören, wird das verbraucht. Und wir sind die Reichen, das ist ein ganz großes Problem, der Wohlstand in unserem Leben. Deshalb geht es uns dann doch an. Damals ist es nur außerhalb der Gemeinde vermutlich eine Gruppe gewesen, er spricht nicht mit Brüdern davon, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Bemitleidenswert über reiche Leute. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Und das schließt jetzt ja alles an natürlich an dieses Wort für dieses neue Jahr. So der Herr will und wir leben. Was soll das Motto dieses neuen Jahres sein? Was soll uns beschäftigen? Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, das Schreit und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag oder am Gerichtstag oder auf den Gerichtstag hin, im ursprünglichen Text. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. So seid nun geduldig und jetzt kommen wieder die lieben Brüder, jetzt redet er wieder zur Gemeinde, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. So in Israel immer nur dieser kurze Regen vor der Ernte und der dann überhaupt die Bestellung des Ackers möglich macht. Frühregen und Spätregen, wenn der ausbleibt, ist eine Katastrophe. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Ist immer schwierig mit den Brüdern und Schwestern vor Ort. Das sind ja die ganzen Spannungen, wenn man zusammenleben muss und auch an ihnen leidet. Es gibt auch falsche Brüder, sagt der Paulus, das ist besonders schwer. Aber dass wir das alles überwinden, im Blick auf den kommenden Heiland, der ganz nahe ist als der wiederkommende Herr. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Es waren vor dir eine lange Kette von Leuten, die das alles schon in großer Not durchlitten haben. Für uns ist ja immer schön, bei den Liedern auch das zu erleben, die fruchtbarste Zeit der schönsten Lobgesänge Gottes im Dreißigjährigen Krieg, eine schlimme Kriegskatastrophe und Epidemie, wie wir sie überhaupt in 2000 Jahren nur einmal hatten. Und deshalb ist es so fruchtbar und lass die Lieder nicht absterben, denn die brauchen wir für die Anfechtungen, die auch vor uns stehen. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht im Gericht verfallt. Schön, dass das Lukas-Evangelium, es war dem Lukas ganz besonders wichtig, die Problematik des Reichtums geschildert hat. Jesus hat ja viel gepredigt, aber von den Jüngern hat dann später der Lukas, der erst dann nach der Auferstehung Jesu dazu stieß, hat das ganz besonders aufgegriffen. Alle diese Themen vom reichen Jüngling und was da kommt, sind im Lukas-Evangelium. Kann man sich ganz einfach merken. Und die Reformation in Tschechien, 100 Jahre von Martin Luther, beim Johann Hus, war eine ganz groß vom Lukas-Evangelium geprägte Reformation. Eine Erneuerung in dieser Kapelle in Prag, die Bethlehemskapelle, ein großes, wie ein Wohnhaus sitzt, da muss man unbedingt sehen. Da hat er ja gewirkt und das furchtbare 1415 ist er entgegen allen Zusagen des freien Geleits in Konstanz beim Konzil verbrannt worden. Die Tschechen haben ja uns ein großes Zeugnis hinterlassen, auch durch ihren Mut. Und vor allem die böhmischen Brüder, das war dieser Teil der evangelisch gewordenen Tschechen, noch also vor Luther, die sind ja dann wieder von Zinzendorf aufgenommen worden in Herrnhut und waren große Träger der Missionsarbeit, auch in der Karibik, die ersten großen Missionsboten. Und deshalb ist immer wichtig, die böhmischen Brüder, von denen wir auch viele Lieder haben, die haben den Kriegsdienst abgelehnt und haben nach der Bergpredigt ganz streng gelebt und waren immer in großer Armut, aber große Zeugen des Wortes Gottes. Es lohnt sich auch noch, wir haben es in unserem Buch, den Kummersief, wir zu singen, auch beschrieben von diesen böhmischen Brüdern. Und das ist uns ganz wichtig. Aber bei uns ist das komischerweise in der Christenheit nicht richtig aufgegangen, dass das mit dem Geld ein Problem ist. Wie hat Jesus uns gewarnt vor dem Sog des Reichtums? Das ist wie in der Nordsee, wenn diese Sogkräfte von Ebbe und Flut kommen, die reißen dich mit. Und wir heute sind ja ganz besonders heimgesucht von dieser Not des Wohlstands, was schon in diesem ganzen Luxus, den wir hier genießen, auch in den Mahlzeiten. Aber wir wissen, dass dieser Wohlstand uns zum Verhängnis geworden ist. Das große Sterben im geistlichen Grundwasserspiegel in der Christenheit in Deutschland, in Europa, in Nordamerika, ist bedingt durch den großen Reichtum, dass diese Sorgen des Geldes uns beherrschen. Wie klar hat Jesus in der Bergpredigt gesprochen, dass uns diese Sorgen des Geldes nicht beschäftigen dürfen, dass er uns versorgt. Was haben wir erlebt in Hungerjahren? Wie reich war das? Wie war das für uns erlebnisreich? Meine Mutter ist ja in Frankfurt aufgewachsen, in Frankfurt Süd, in Sachsenhausen, ganz in der Lukaskirche. Die hat mein Großvater Wilhelm Busch Vater gebaut, dort in Sachsenhausen. Und da standen all die großen Häuser, auch jüdische Häuser, der Banken und so weiter. Und dort hat meine Mutter immer gebetet, Herr, lass meine Töchter nie einen reichen Mann bekommen. Und das Gebet ist erhört worden. Ist doch wunderbar. Und das ist erhört worden, es war eher ein brennendes Anliegen. Eine Großmutter, geborene Kullen, Johanna Busch, geborene Kullen, war das so wichtig, dass man nicht versinkt im Reichtum. Und wir müssen einfach lernen wieder, weil die geistlichen Dinge leiden. Und im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, da ist ja erzählt, dass die Dornen das Saatkorn ersticken. Und das kann nicht aufgehen in den Dornen. Und da fragen die Jünger, was hast du eigentlich gemeint mit den Dornen? Dann sagt Jesus eine Formulierung, die muss man sich einfach merken. Der Betrug des Reichtums erstickt das Wort Gottes. Das Wort Gottes kann sich nicht entfalten im Reichtum. Nun kennen wir ja treue Jesuszeugen und haben das auch erlebt, wie das wirklich echt gelebt haben. Es waren immer Ausnahmen. Ganze Ausnahmen. Es ist immer schwierig. Man hat unseren Bruder Deichmann erwähnt. Er hat auch viele Schuhgeschäfte der anderen dann platt gemacht. Aber war so bescheiden, dass er nicht mal eine Sekretärin hatte oder nur ein Audi gefahren hat und so weiter. Aber er hat alles, er sagt, mir gehört nur, was ich verschenke. Und hat ungeheuer viel gewirkt, auch durch seine Stiftung in aller Welt. Und ich habe das ja am meisten gesehen, auch mit unserem Hilfswerk, wo er sagte, wenn irgendwas fällt, wend dich an mich, du kriegst was du brauchst. Und das ist herrlich, das gibt es ganz, ganz selten, dass Menschen so fressen, aber ich will an dieser Stelle auch Ihnen allen danken. Ich habe es ja immer miterlebt bei den Spendeneingängen, wo ich dann die Dankbriefe immer schrieb, da haben Freunde geholfen an der Maschine, aber ich habe sie alle persönlich unterschrieben. Und ich habe das immer so groß gefunden, was Leute an Opfer gebracht haben. Und das ist dann wunderbar, dass im Reich Gottes natürlich oft die Gaben von kleinen Rentnern kommen. Und das ist ganz wunderbar, ein Segen ohne gleich. Und man muss immer wissen, dass die Ordnung des Zehnten auch eine Segenssache ist in unserem Leben. Und wie wunderbar uns der Herr auch heimsucht. Die Bibel schreibt viel über den Reichtum und die Gefahren des Reichtums, weil das zu allen Jahrhunderten ein großes Problem war. Wir erinnern uns auch an die Geschichte von dem Gehasi, der beim Elisa im Haus war. Und als der Hauptmann kommt von Damaskus, der sich mit dem Aussatz reinwerden soll und sich dann im Jordan baden soll, dann sagt die Flüsse in Damaskus sind doch viel besser und so weiter. Und dann will der ja dem Elisa ganze große Geschenke bringen, Feierkleider und Gold und alles. Und dann sagt der Elisa, kein Stück. Und der Gehasi, den reut das. Und das ist halt ganz toll, wenn man das auch den Kindern erzählt, wie der Gehasi, das packt ihn einfach nicht, wie kann man so eine Dummheit machen. Und dann entschuldigt er sich, Elisa, ich muss noch geschwind was erledigen. Und dann rennt er den Zug von dem geheilten General danach aus Syrien. Und dann lässt er sich beschenken und dann sagt, er hat sich doch jetzt anders überlegt. Und dann sagt er, Elisa, wie er zurückkommt, der Aussatz wird an deine Haut hängen. Ein erschütterndes Ding, wie Gott auch das richtet. Das macht er bei uns natürlich oft nicht. Aber wir müssen aufpassen, die Habsucht und der Geiz ist eine Wurzel allen Übels. Und das ist wichtig, dass wir in dieser Jesus-Nachfolge gegen diese Dinge angehen. Es ist immer schön, dass auch die Bibel Dinge konkret nennt. Und wir sagen ja, wir wollen das wissen, wie wird unser Leben, wie ist das, sind wir wirklich Christen in der Jesus-Nachfolge? Wir dürfen dankbar sein, was wir haben, aber es ist herrlich, auch wo wir am Reich Gottes mitbauen dürfen. Und zwar unser Gebet immer in unseren morgendlichen Gebetszeiten in der Mitarbeiterkreis. Herr, lass keinen Cent irgendwo verschüttet gehen. Ein großer Mann hat mir mal nachts um 10:45 angerufen, ob man uns wirklich eine Spende anvertrauen könnte. Und dann habe ich gesagt, wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, spenden Sie mir nichts. Was kann ich Ihnen versprechen? Ich weiß ja nicht, wie die Banken in Afrika funktionieren. Und ich kann das ja nicht bis zum letzten Ende verfolgen. Ich weiß nur, dass die Leute das sehr sorgfältig tun. Und ich darf Ihnen nochmal sagen, bitte schicken Sie nichts. Und dann hat er nachher eine Riesenspende geschickt. Ich sage, das habe ich hören wollen, wie er damit umgeht. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir in diesen Reich Gottes werden. Wir haben nie einen Unterschied gemacht, ob eine Gabe 5 Euro war oder ob sie eine Riesensumme war, sondern dass wir immer das war und dass der Herr nichts verloren gehen lässt. Der Reichtum ist eine große Gefahr, ein Übel, das wir bedenken sollen. Wir brauchen es aber trotzdem. Es hat mich immer wieder ganz stark bewegt, wie heute die Armen in der Welt, die sind ja weithin Leute, haben nichts, wie die damit umgehen. Am wunderbarsten war das in Kuba, das war in der Zeit, als man keine Pesos umtauschen konnte in eine Dollarwährung. Aber in Kuba war das damals so, für die Touristen in den Geschäften war alles übervoll im Schaufenster, aber nur gegen ausländische Währungen. Und es war völlig unmöglich für die Kubaner zu kaufen. Die Touristen, ach, die kriegen doch alles. Aber die hatten im Monat dann höchstens umgerechnet, ein Prediger hat vielleicht umgerechnet 20 Euro verdient im Monat. Und wenn wir da kamen, dann haben die uns aufgetischt, furchtbar, die ganzen Platten voll. Wir wussten, dass sie doch im Monat nur 2 Eier kriegen. Und das war was ganz Wunderbares, wie die da in einer Liebe gewirkt haben. Wir haben etliche Kilo abgenommen, wir konnten einfach nicht essen. Wenn die das gemacht haben, die sind dann immer da gestanden, haben uns bedient. Und das ist eine Liebe, eine Jesusliebe, die man erlebt, wenn Menschen frei sind vom Geiz. Und das war uns so eindrücklich. Und als wir dann, das waren bei den Baptistengemeinden von Guantanamo, der Präsident hat allein ein Auto gehabt, das ist ja in Kuba immer noch schwierig, da fahren die ältesten Kutschen, 50, 60 Jahre alte Autos und das Benzin ist unbezahlbar, was immer in Fremdwährungen bezahlt werden muss. Und wir sind nach Havanna zurückgebracht worden und es war ein Fahrer dabei und der sagt plötzlich, wir waren so um 10 Uhr auf der Straße, die Lichtmaschine läuft nicht mehr und ist irgendwas. Wir müssen gucken, aber es gibt keine Werkstatt und dann sagt der Prediger, wir gucken mal im Ort, ob es da irgendwo einen evangelischen Prediger gibt. Wir fanden dann einen und er sagte, hast du einen, der einen Schweißapparat hat und so. Und dann war im Freien, hat da einer unter freiem Himmel da das gemacht. Und da sind die Kinder rumgesprungen, da war großes Hallo. Und in der dritten Welt habe ich immer genügend Geldscheine dabei, dass man auch dann handeln kann. Und um 12 Uhr endlich lief das Auto wieder. Und dann ich nehme meinen Geldbeutel raus und sage, was kann ich geben, das ist ja kein Problem. Willst 50 Euro, 20 Euro, dass man sich revanchieren kann. Ich nehme keinen Cent von alle Bruder. Wir beten. Und da standen wir im Frieden. Und eine wunderbare Gebetsgemeinschaft. Und diesen Geist brauchen wir auch in der Bruderschaft. Es ist ja heute, wir werden ja überschwemmt mit Zahlkarten, aber sie müssen immer auch das wissen, wo ist wirklich meine Hilfe nötig. Und das ist wichtig, es gibt auch nicht immer alles, was Vertrauen verdient. Sie müssen wissen, wer steht dahinter. Fallen Sie nicht auf die schön gestalteten Prospekte rein, sondern wissen Sie, welche Personen stehen hinter diesem Werk. Es wird ja überall gesammelt. Aber dass wir das wissen, Herr, leite mich auch da, was wir tun sollen. Das ist eine Verantwortung, die wir haben. Und das meint eben der Jakobus im Blick auf das baldige Kommen des Herrn Jesus. Die Zeit ist kurz. Terstegen hat ein schönes Lied gedichtet, kommt Kinder, lasst uns gehen. Da kommt der Vers, wir reisen abgeschieden, mit wenigem zufrieden und brauchen es nur zur Not. Das ist unser Umgang mit dem Geld. Und wie ich kann Ihnen nur danken, auch was so viele das möglich machen in ihrem Leben. Und das ist ja so, dass das alles kaputt geht. Und das hat auch Jesus gesagt. Ich weiß noch, ich war bei einem großen Männertreffen auf der Alp, in der Gegend von Leiche, ein großes Männertreffen. Und da habe ich damals gesagt, dass sich keiner verlassen soll, dass die Inflation nicht wiederkommt. Weil Jesus das ja sagt, in den letzten Tagen wird die Inflation kommen. Wir haben einen großen Aufstand. Die Frau von der Ulmer Zeitung hat es dann noch ins Lächerliche gebracht, dass eine Inflation kommt. Und wir sehen ja heute, wie wir nah dran sind, an dem, dass das Geld uns kaputt geht und dass sie es gar nicht bewahren können. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet. Ja, das Gold und Silber kann ja nicht rosten, aber es geht kaputt und verliert seinen Wert. Und das ist immer eine Not. Man kann sie in dieser Welt nicht sichern, weil es keine Möglichkeit gibt und erst recht in dieser letzten bösen Zeit, wo wir leben, auch in dieser ganzen unsinnigen Wirtschaftspolitik, die wir erleben, wir können das nicht absichern und es ist ein großes Elend. Und die Reichen haben viel Grund, darüber zu jammern und zu klagen, was ihnen alles kaputt geht. Aber es ist ganz wunderbar, dass der Herr seine Gemeinde führt und dass die Sache des Reiches Gottes läuft. Und das ist immer ganz arg wichtig, dass auch nicht die Bettelei in den Missionsberichten drin ist. Die sollen in ihren Blättern das berichten, was der Herr heute Großes tut, wo Leute zum Glauben kommen und nicht betteln. Es wird auch viel zu viel gebaut bei den Missionen. Und da muss man aufpassen. Aber das ist wichtig, dass wir immer die geistliche Frage vorne anstellen im Umgang mit dem Geld. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tag. Es steht auch noch da von der sozialen Ungerechtigkeit. Es ist ja immer auch erschütternd gewesen, Wuppertal in der Industrialisierung, dass ja der Engels aus einer frommen Familie kam, der Mitarbeiter von Marx. Und wie das in dem Museum ist ja richtig bös gemacht in Wuppertal, wie die Frommen angeklagt werden, dass sie die soziale Frage nicht erkannt haben. Ich habe aber als junger Mann erlebt, wie ein Fabrikant mit diesen Basen, was sind der St. Gallener Spitzen, die da das teure Stoffe sind, eine große Firma gehabt hat, ein Wohltäter des Reiches Gottes. Und der erzählte, wie der Vater gestorben war und die Mutter hatte kein Geld als Witwe. Und dann ist er als Scherlis-Bub in die Fabrik gegangen. Und dann ist er gerannt wie ein Wilder, um mehr Geld heimzubringen für die Mutter. Und dann hat er erzählt, der Chef hat als erstes den Akkord draufgesetzt. Das geht ja nicht, dass du so viel verdienst. Und es hat ein Mann, der hat tolle amerikanische Schlitten gefahren, war dann hier auch nach dem Krieg und hat viel geholfen mit seinem Vermögen. Aber wie er das erzählt hat, dachte ich, was ist das für eine fiese Gemeinheit, wenn so ein Bub anfängt, für die Mutter Geld zu sammeln und ein reicher Fabrikant nimmt ihm das weg. Und das ist Dinge, die einfach, wir sind ja dankbar für alle Gerechtigkeit, wo sie geschieht, aber das ist so der Lohn der Arbeiter, die Irland abgeändert haben, den ihr ihnen vorenthalten habt. Der Schreit und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebot. Ich habe ja viele Unternehmer kennengelernt, die aus einem ganz anderen Geist handeln. Und in der Bibel ist es ja im Gesetz ganz klar geregelt, 3. Mose 19, Vers 9, dass die Schnitter angewiesen sind, sie sollten ja nicht so genau nachlesen, damit die Armen kommen können und auch auflesen. Und das ist wichtig. Dass man, bei uns ist ja die Sozialfürsorge heute so groß, wo man so einen Streit, wie hoch ist das Bürgergeld, lohnt es sich überhaupt noch zu arbeiten. Deshalb ist die Situation immer etwas anders. Aber Sie werden immer wieder Leute finden, auch heute Rentner, die kaum durchkommen oder kaum ihre Miete zahlen können. Das, was wir tun dürfen für den Herrn und für sein Reich. Und das ist groß, da gibt es verschiedene Stellen, 5. Mose 14, Vers 18, 3. Mose 25, 36. Es ist gar nicht so trocken, diese 3., 4. Buch Mose, sondern da ist ganz stark drin eine Verantwortung für die Reichen, die für die Armen haben. Wir kennen es dann bei der Ruth, bei dem Boas, wie die auf dem Feld gelesen hat und alles. Ist ganz wunderbar und ich weiß, wie viele gerade auch der wohlhabenden Brüder auch so viel tun im Reich Gottes und auch ganz wunderbar, was wir da machen können. Das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebot. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet auf den Gerichtstag hin, heißt er, auf das jüngste Gericht. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. Gut, dass das in der Bibel drinsteht, steht also auch in der Bergpredigt drin und es steht auch an vielen Stellen sonst in der Bibel drin, wo wir das lernen können. Hebräer 10 steht drin von der Jesus-Gemeinde, sie haben in der Verfolgung den Raub über ihrer Güter mit Freuden erduldet. Toll, wenn man so distanziert zu seinem Besitz leben kann. Wir wissen ja in den Flüchtlingsbewegungen unserer Zeit, dass das Thema ist, was habe ich alles verloren? Aber wir haben auch das dann in der Bibel drin, der Apostelgeschichte, wie in der Stephanus-Verfolgung, dann, wie die alle vertrieben wurden aus Jerusalem, sie sind nach Zypern gegangen und einige sind nach in die drittgrößte Stadt dort gegangen, an der Grenze vom Libanon, dort oben. Und dort haben sie nicht über ihren verlorenen Reichtum gesprochen, sondern sie haben allen das Evangelium verkündet. Und da hat es zum ersten Mal Christen im Ausland gegeben. Und die haben einen Spitznamen erfunden. Die reden immer von Christus und die nennen sie Christen. Das erste Mal dort ist das Wort Christen entstanden. Wunderbar in der Apostelgeschichte erzählt. Und wenn man so nicht hängen bleibt an dem Unrecht, das man erlitten hat, sondern frei ist, wir sind reich Beschenkte von unserem Herrn, auch mit all den Gaben. Toll, dass der Jakobusbrief auch solche Themen aufgreift, obwohl sie für uns nicht im Mittelpunkt stehen. Und dann fährt er fort, Mahnung zur Geduld. Und das ist ganz wichtig. In dieser Welt gibt es so viel schweres Geschehen. Und da sagt er, ihr müsst Geduld haben, nämlich die Geduld bis zur Wiederkunft von Jesus. In dem Lied, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine, selge Ewigkeit, Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein. Das ist hier der Hintergrund. Im Blick auf das Kommen von Jesus ist das ja alles nicht so schwer. Es sind sonst schwere Dinge, die wir heute erleben. Es beschäftigt mich sehr. Politisch, aber ich will bewusst in dieser Stunde nicht darüber reden, aber wir lesen das sehr genügend und viele sind verzweifelt, was heute abläuft politisch und was alles an Elend da ist, wie man planen kann für die Zukunft und wir wissen gar nicht mit den Kriegen, wie man die stoppen kann oder ob sie sich überhaupt noch ausweiten. Unsere Frau Außenminister hat sich ja zu Unrecht verplappert zu einer freudschen Fehlleistung. Wir führen Krieg mit Russland. Wir führen Krieg mit Russland. Und der Terror, von dem wir noch gar nicht wissen, wie wir den bergen sollen. Und es wird uns bang, wie die ganze Sache weitergeht, auch für die Unternehmen, wie die Sache nach der Energie bezahlt werden kann. Und dann ist schön, dass ich sage, du darfst auch Geduld haben. Jesus hat auch diese böse Zeit, in der wir leben, unter seiner Kontrolle. Und er wird in dieser bösen Zeit seine Gemeinde bauen. Auch in den Abschiedsreden von Jesus ist das so schön gesagt, dass er dann Matthäus 24, dass die Erdbeben bleiben, dass die Teuerung, die Geldentwertung bleibt, dass auch dann die ganzen wirtschaftlichen Katastrophen bleiben, auch die, dass die Menschen auseinanderfallen, auch in den Gemeinden gibt es diese Spaltung, die so schwer ist, dass die Liebe in vielen erkalten, dass die Gesetzlosigkeit zunimmt, was uns ja schier verrückt macht, wie das Gesetz die bleibenden Ordnungen zerfallen, heute wie die Familie zerstört wird. Und dann sagt Jesus, aber das Evangelium vom Reich Gottes wird weiter gepredigt. Und dass die schlimmsten Zeiten den Bau des Reiches Gottes nicht aufhalten. Und das ist das aufregende Thema, dass gerade auch in den schlimmsten Zeiten das weitergeht und dass die Sache von Jesus siegt. Das hat die Frau Kern mich darauf hingewiesen, ich habe das nicht gewusst, sie hat es gelesen, dass der Yusuf von Algerien, ich habe es immer in meiner Bibel drin, sein Bild mit seiner Frau, ein ganz mutiger Zeuge, mit dem wir sehr eng verbunden sind, zu 2 Jahren Haft verurteilt wurden. Wenn man das einfach liest, was ist diese Welt schrecklich, dass sie solche mutigen Zeugen von Jesus durch den Unzähligen dort zum Glauben gekommen sind. Er hat eine Bibelschule gehabt für zum Jesus gekommene Moslems. Man hat evangelisiert auf den Plätzen, hat immer gesagt, ich habe vom Innenminister die Erlaubnis, ich darf überall evangelisieren und ist in Haft. Und ich habe vorhin noch versucht, in seine E-Mail-Adresse, eine ganz harmlose Sache, dass hier viele für ihn beten. Man darf ja nicht schreiben, weil das also in Kontrolle ist, wenn es ihn erreicht, wird es ihn freuen. Wir wissen, dass der Herr Jesus auch in den schlimmsten Verfolgungen seine Gemeinde baut. Aber auch in unseren wirtschaftlichen Katastrophen wird das nie das Reich Gottes aufhalten können. In der großen Dunkelheit und der Finsternis in unseren Zeiten, wo den Völkern bange sein wird, wie sie werden verschmachten vor Furcht und Warten der Dinge, die da kommen sollen. Wie sagt unser Herr Bundespräsident immer, die Welt ist aus den Fugen gekommen, die schöne Formulierung von Peter Schulatour, das ist ja so aktuell und so zeitnah, aber der Herr Jesus hat alles in seiner Hand. Und das dürfen wir wissen und das hält uns dann nicht auf. Und das sehen wir ja auch, dass das oft Zeiten sind, in denen Jesus ganz besonders wirkt und in der Nacht der Welt, in den Auseinandersetzungen, wo die Nationen gegeneinander stehen und wenn die Verwirrung weitergeht, auch die Verführungen der Christenheit, dann ist so wichtig, dass wir dieses Evangelium weitertragen. Und das Beispiel ist der Bauer, der sät auf dem Acker und er wird nicht ungeduldig. Er guckt nicht jeden Abend hin und zieht an den Halmen, da draußen sieht man ja schon von der Wintersaat, sondern er legt sich ins Bett und sagt, ich warte mal, was im Frühjahr draußen ist. Und dann im Herbst kann er ernten. Und so wird es sein, auch mit der Ernte des Reiches Gottes in unserer Zeit. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Das ist ganz wichtig, wir wissen die nahe Wiederkunft und das ist jetzt nicht wichtig, ob das Jesus könnte jeden Augenblick wiederkommen oder ob er uns abruft, das ist beides mal das Gleiche. Wir haben eine begrenzte Zeit auf das Kommen von Herrn Jesus hin und wir können nur staunen, was er wirkt, auch wenn die Ungerechtigkeit der Welt nicht beseitigt werden kann, sondern sie wird sich immer noch steigern bis zur Wiederkunft Jesu. Das Böse wird immer stärker ausreifen, das ist in der Offenbarung das große Thema. Und es wird immer schlimmer werden, keine Angst, es kommt noch schlimmer. Und wir dürfen das wissen und wir brauchen das nicht uns erregen, wir brauchen auch nicht alles verfolgen, aber sollen nicht dem Trug erlegen, als ob wir die Welt verändern können. Die Transformation ist ja heute bei den christlichen Missionen ein komisches Thema. Wir können die Welt nicht transformieren. Wir können nur Menschen sich zu Jesus bekehren. Aber er baut sein Reich auch in diesen Tagen. Das hat Jesus so klar gesagt, dass mit ihm angebrochen wird. Wir erleben das ganz toll, sodass wir es sogar so sagen können, die Gemeinde Jesu wächst nur, wo sie verfolgt wird. Und nicht im Wohlstand, sondern wo sie verfolgt werden, das ist erhebend. Auch heute im Iran, das ist natürlich im Buddhismus, das ist in China, das ist in Nordkorea und das ist in Kirgisistan. Sehr interessant, 1990 begann das evangelische Zeugnis in Kasachstan. Nach der Wende waren das einige Deutsche, die nicht ausgewandert sind. Und das war sofort ein Sprung, aber es war unter Muslimen. Und nach kurzer Zeit begann die Verfolgung. Weil der Teufel weiß, was da geschieht. Und darum bekämpft es, aber er kann das Werk Jesu nicht verhindern. Und das schöne Bild vom Bauern ist also schön, weil Jesus auch noch ein Gleichnis gegeben hat von der selbstwachsenden Saat. Das steht nur im Markus-Evangelium. Ich finde das ein ganz wunderbares Gleichnis. Wie ich aus der Evangelischen Allianz altershalber ausscheiden musste, vor 20 Jahren, durfte ich noch eine Andacht halten. Da habe ich gesagt, ich möchte euch von der selbstwachsenden Saat erzählen. Dass Jesus sagt, da steht das Wort automatisch. Die Saatgut geht automatisch auf. Und das dürft ihr einfach wissen, auch im Blick auf so viele Menschen, wo ihr traurig seid, bis hin zu euren Enkeln, was wird denn drauf, wo ihr das Zeugnis des Wortes gegeben habt, die Saat geht auf. Und wenn der Herr kommt, wird er seine Ernte einsammeln. Und wir sollen Geduld lernen. Geduld hat niemand von uns von seinem Naturell. Das ist so typisch. Herr Jesus, jetzt ganz schnell, ich brauche Geduld. Ja, das ist ja gerade das Problem, dass wir es nicht haben. Sondern wir können das nur wissen, weil wir wissen, der Herr ist der Herr der Ernte und er wird das tun. Und dann können wir warten, er kommt. Und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde bringen. Und jetzt ist nur unser Auftrag, die Gemeinde Jesu zu stärken. Und die Evangelisation ist wieder ganz schlicht im Zeugnis, in unserem Umkreis weiterzugeben. Und der Herr lässt das wachsen, auch in unserem Land. Und wenn wir die Geschichten angucken, wie das war, auch in den schweren Zeiten, gerade in der Zeit des 30-jährigen Krieges, wie das war, dass in Württemberg die großen Erweckungen waren zur Zeit der despotischen Herrscher Karl Eugen. Wie war das schlimm? Dann war der Philipp Matthäus Hahn in der Uhrenausstellung im Alten Schloss in Stuttgart, steht drin, das ist der größte Mechaniker des 18. Jahrhunderts gewesen, Philipp Matthäus Hahn. War Pfarrer in Echterdingen, Leiter in den Hahnischen Gemeinschaften. Und dann hat der Herzog seiner Mätresse, seiner Hure, verboten. Sie darf nicht, die hat einen geistlichen Hunger gehabt, nicht zu Philipp Matthäus Hahn gehen. Hat sie sich verkleidet, ist in die Seelsorge von Philipp Matthäus Hahn gegangen. Und was ist passiert? An seinem 50. Geburtstag hat er im ganzen Land einen Erlass verlesen lassen. Er wollte sein liederliches Leben aufgeben und hat die Mätresse geheiratet. Und das hat Württemberg erlebt, dass selbst dieser Despot, der die Solitude gebaut hat und das Land ausgesaugt hat, wo die Schwaben sagen, alle Rothaarigen stammen vom Karl Eugen ab. So hat er ein liederliches Leben geführt. Ein böser Spruch der Schwaben, aber dann wissen Sie, was Sie meinen. Und das ist so furchtbar. Und der Jesus ist stärker und er baut sein Reich, auch in der dunkelsten Zeit und dunkelsten Welt. Und das dürfen wir wissen, die Ernte kommt und das dürfen wir geduldig sein, wie er das macht. Die Welt hat keine Hoffnung, deshalb fällt sie immer auf neue Dinge rein. Die Welt meint immer, sie könnte die Herrlichkeit bringen und wir machen das. Wir schaffen das, ja, ja. Yes, we can. Barack Obama, wir machen das alle. Nein, wir machen ein Elend und die Menschen ohne Gott zerstören die Welt. Ganz furchtbar. Wir werden in wenigen Jahren wissen, dass auch wie das ist, nachdem man diese ganzen Windmühlen gar nicht recyceln kann. Das ist ja gar nicht nachhaltig, was man da tut. Und die ganzen Wälder vollsetzen mit diesen Betonsäulen und alles. Aber man darf ja gar nicht sagen. Aber wir wissen, dass das Reich Gottes gebaut wird. In aller Stille. Von den Stillen im Lande mit dem Herrn Jesus. Und da sind wir stark und haben eine große Zukunft, weil wir wissen, sein Reich kommt. Wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Wenn Sie so Liedverse sich wieder gerade jetzt von der Adventszeit sich bewusst machen, die ihr schwebt in großem Leide, seht, hier ist die Tür zu der wahren Freude. Fasst ihn wohl, er wird euch führen an den Ort, dahinfort euch kein Kreuz wird rühren. Oder Paul Gerhard dann, als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht. Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort von Jesus bleibt. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Und ich bin gewiss, nichts kann mich von Jesus scheiden. Ich bin in seinem Wort geborgen und im großen Frieden. Und das Warten lohnt sich, weil das Reich Gottes ganz nah ist, auch in der letzten bösen Zeit. Und die Menschengötter, die höhnen und das alles noch zerstören und unseren Kindern auch noch verlästern, doch wir wissen, sie können ihnen nichts anhaben, weil der Herr Jesus größer ist als der Herr. Größer als all die Menschengötter, die von anderen unheimlichen Mächten getrieben sind. Und das müssen wir heute auf den klaren Punkt bringen, auch wenn das Wort Gottes zerredet wird und wir darunter leiden, wie in den Kirchen viele, auch Verkündiger, das nicht mehr wissen, dass der Herr seine Ernte bringt, und es wird eine große Ernte sein. Er wird auch in unseren Tagen Erneuerungsbewegungen geben. Wir wollen dafür beten und bereit sein. Und seufzt nicht wieder einander in der Gemeinde, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Der Richter steht vor der Tür. Und das haben schon die ganzen Generationen im alten Bund schon erlebt. Ein Abraham und ein Mose hat es erlebt in der Auseinandersetzung mit Pharao. Das hat Israel immer erlebt. Die Existenz von Israel war immer eine Gefährdete als Gottesvolk. Und Hiob sowieso. Beim Hiob war es ja noch nicht das Schlimmste, dass er die ganzen Unglücksfälle erlebt hat. Und auch nicht das Schlimmste, dass er selber von diesem schrecklichen Hautleiden befallen war. Das Allerschlimmste war, dass er eine Frau hat, die ihn noch verspottet hat. Und du glaubst an Gott. Das ist das Allerschlimmste, wenn sie mit jemandem so verheiratet wären und der das noch sagen würde. Aber der Herr hat ihn rehabilitiert. Und das erschließt das Hiobsbuch. Und dass der Herr ist ein Erbarmer. Und zu welchem Ende hat ihn der Herr geführt? Und das ist für uns eine praktische Ermahnung. Und dann sagt er noch ganz praktisch, ihr braucht auch nicht schwören, ihr dürft das ganz schlicht wissen in eure Rede, sei einfach Ja und Nein und dürft das sagen und weiter wissen, dass der Herr seine Gemeinde baut. Und das ist so groß für uns und das ist so tröstlich, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Der Herr ist barmherzig und ist ein Erbarmer und er hat diese Welt in seiner Hand. Diese Welt in seiner Hand. Und wir dürfen ihm Lob bringen und auch unsere Lieder ihm singen und freuen uns, dass seine Gemeinde auch von den Pforten der Hölle nicht überwältigt werden kann. Und da wollen wir treu sein im Zeugnis und auch im Mittragen dieser Arbeit. Eine große Ermahnung noch einmal, das Warten des lieben jüngsten Tages, das ist unsere Zuversicht, unsere Freude, dass das alles kommt und wir fröhlich auf diese Zukunft zugehen. Herr Jesus Christus, es geschieht auch hier nichts ohne deine Kontrolle. Und wir danken dir, dass du der gute Hirte bist und auch die liebe Ulrike heimholst. Dafür dürfen wir dich bitten, mach's nur gut. Und lass sie nicht länger leiden. Und das ist so groß, dass du uns das gegeben hast, dass uns niemand aus deiner Hand reißen kann. Wir wollen unser Leben ordnen, wir wissen nicht, wenn du uns heimrufst, aber das große Ziel der himmlischen Herrlichkeit hast du für uns. Dass wir heimgehen dürfen, dass du uns krönst mit der Krone des Lebens. Ganz wunderbar auch der Dienst mit den vielen Spruchkarten, mit dem großen Kalender, die sie alle noch gemalt hat für uns. Du weißt auch, was sie getan hat in ihrem langen Leben. Vor vielen Jahrzehnten in der Studentenmission, im treuen Dienst, was sie getan hat, auch hier in diesen Freizeiten, auch in diesem Werk Jesus ist Sieger mit dieser Zeitschrift. Ganz herzlichen Dank. Und wir wollen jetzt einfach sagen, dass wir froh sind in dieser Welt, dass du die Hoffnung und das Leben bist, der Erlöser und der Heiland, in dessen Hand wir geborgen sind. Ganz herzlichen Dank, dass du auch Johannes und die Lieben jetzt bewahrt hast auf der Fahrt, dass du auch die anderen Geschwister noch, die auch so schwach sind und an dieser Rand des Heimgangs stehen. Führ sie alle hindurch, durch diese letzte trübe Zeit, heim in deine Herrlichkeit. Und wir danken, dass diese große Hoffnung uns auch prägt, hier auf dieser Freizeit, und dass das jetzt gerade wir so miterleben dürfen. Ach, wäre ich da, wo stünde ich schon, nur großer Gott, vor deinem Thron, und trüge meine Palmen. Amen.